Ist irgendetwas? Habt ihr noch nie jemanden beim Erdbeerenessen zugeschaut? Ist super. Ich kann euch sagen, diese Erdbeeren, die sind super lecker, vor allem da mit dieser Karamellsoße. Süß, saftig. Die Schale 1,80 aus dem Migros. Ich hoffe, dass du gut gefrühstückt hast und jetzt nicht Hunger hast, das wäre nämlich ziemlich hart, gell? Geht es dir manchmal auch so, dass wenn du jemandem beim Essen zuschaust, dass du Hunger bekommst? Oder zumindest Gluste? Ja, nein, Gluste wollte ich euch nicht. Wirklich nicht. Das würde mir nie in den Sinn kommen. Aber ehrlich, für mich wäre das jetzt auch ziemlich brutal, wenn quasi die Rollen getauscht wären. Also ich würde jetzt bei dir auf dem Platz sitzen und dir zuschauen, wie du hier meine Erdbeeren isst. Das wäre ziemlich gemein. Und weißt du warum? Ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich vom bloßen Zusehen, wie du hier vorne meine Erdbeeren verdrückst, selber nicht satt werde. Auch schon gemerkt. Also du kannst lange zuschauen, wie ich hier meine Erdbeeren essen und hoffen, oh, ich möchte auch satt werden. Wird nicht passieren. Also wenn du nicht jetzt nach vorne kommst, aufstehst, in eine Erdbeere pflückst, Schlagrahmen drauf tust und die Soße, dann kann ich nichts für dich tun, weil ich kann nur für mich essen. Du kannst nur für dich essen. Und wenn du jetzt nicht kommst, ja, Brünnel! Jawohl!
Das ist schon da. Hey.
Voilà! Ja, nehmt diese Schüssel, ich brauche sie nicht mehr. Gut. Meuterei. Merci. Also, mir geht das eben genauso. Je mehr Erdbeeren, desto mehr mein Verlangen, noch mehr davon zu bekommen. Denn ich liebe Erdbeeren. Vor allem mit Schlagrahmen und Soße. Und es gibt einige in unserer Gemeinde, die lieben das auch, Erdbeeren mit Soße. Und das ist mein großer Wunsch für die Predigtserie, in die wir heute starten. Und natürlich ist wohl klar, diese Serie dreht sich nicht um Erdbeeren. Sondern es geht um deine und meine Jesus-Beziehung. Es geht darum, dass wir mehr von Jesus wollen, dass wir mehr von dieser Beziehung zu Jesus wollen, mehr Ausrichtung, mehr geistliches Wachstum im Alltag. Es wird in dieser Predigtserie darum gehen, wie wir anderen nicht nur beim Essen der Erdbeeren zuschauen, so wie ihr es vorhin gemacht habt, oder wie sie in ihrem Leben geistlich wachsen können, sondern wie wir selber aufstehen, zugreifen und selber essen und uns nähren können. Und wir werden schnell feststellen, wenn es um frischer Wind für meine Jesus-Beziehung geht, dann sind wir alle gefragt, dann sind wir alle gefordert. Dann bin ich herausgefordert, dann bist du herausgefordert. Dann sind wir alle herausgefordert, aktiv zu werden und Verantwortung für unser geistliches Leben zu übernehmen und nicht voneinander zu erwarten, dass der andere durch sein Erdbeerenessen mich selber eben auch satt macht. Das wird nicht geschehen. Wenn wir heute in diese erste Predigt zur Serie Frischer Wind für meine Jesus-Beziehung starten und darüber reden, wie ich denn mein Leben auf Jesus ausrichten kann, damit mein geistliches Leben nicht durch den Alltag einfach zugemüllt wird, dann geht es eigentlich um das Kerngeschäft von uns als Gemeinde. Wie sich ein Fußballclub mit Fußball beschäftigt, ein Friseur mit Haaren und ein Automechaniker mit Autos, so sollten wir uns als Gemeinde immer wieder damit beschäftigen, wie wir unsere Jesus-Beziehung gestalten, leben und vertiefen können. Willow Creek hat eine Umfrage unter 150.000 Christen in mehr als 100 Gemeinden weltweit gemacht. Eine Studie durchgeführt zum Thema geistliches Wachstum und diese dann veröffentlicht. Und eine der erschreckendsten Erkenntnisse aus dieser Studie war, dass 80% der Christen, zieht euch diese Zahl mal rein, 80% der Christen, die mehr oder weniger regelmäßig in einen Gottesdienst gehen, 80% dieser Christen, für die hat das Pflegen der Jesusbeziehung im Alltag keine Priorität. Es ist für sie nicht wirklich wichtig. Sie nehmen sich im Alltag keine Zeit oder sie haben keine Zeit, ihre Beziehung zu Jesus zu pflegen, Qualitätszeiten mit Gott zu haben. Im Fußballclub führt das dann zu der komischen Situation, dass zwar ganz viele Spieler in den FC gehen, aber die gehen gar nicht, um Fußball zu spielen. Die gehen, weil sie am Donnerstagabend nichts Gescheiteres zu tun haben. Die gehen wegen der Gemeinschaft, die gehen wegen dem kühlen Bier nach dem Training, auch voll okay. Aber die gehen nicht, weil sie lernen wollen, etwas mit dem Ball am Fuß anzufangen und ihre körperliche Fitness zu verbessern. Und auf die Gemeinde übertragen, heißt das, dass gemäß dieser Studie, einige sind sogar relativ viele, wenn man diese Zahlen hört, erschreckend wenig Interesse haben, im Alltag Jesus näher zu kommen, aber frisch und munter jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen. Und so ist es irgendwie nicht überraschend, dass eben dann beide Fußballspieler und Gemeindemitglieder zwar an den Aktivitäten im Fußballclub und in der Gemeinde teilnehmen, aber es kaum Fortschritte in körperlicher oder geistlicher Fitness gibt. Geistliche Fitness, um das wird es gehen, wie können wir zu Menschen werden, die im Alltag geistlich fit sind, deren ihre Jesusbeziehung im Alltag eben nicht nur überlebt, sondern lebt, aktiv ist. Was können wir tun, damit in unserem Leben geistliches Wachstum stattfindet? Wenn du das herausfinden willst, dann habe ich dir jetzt einen ganz guten Tipp. Überleg dir doch mal, was dich daran hindert. Was hindert dich daran, im Alltag, am Montag, Dienstag, Mittwoch, dein Leben auf Jesus auszurichten und diese Beziehung zu Jesus zur Priorität zu machen? Und vielleicht ist diese Frage etwas persönlich und auch etwas schwierig. Dann habe ich dir einen zweiten guten Tipp. Überleg dir doch mal, was dein Nachbar, dieser Typ oder diese Frau, die vor oder hinter oder neben dir sitzt, was die daran hindert. Das ist vielleicht etwas einfacher. Also ganz kurz, was hindert meinen Nachbar daran, seine Beziehung auf Jesus im Alltag auszurichten? Wir werden uns gleich den Predigttext von heute Morgen anschauen, aber ich möchte vorweg ein zentraler Hinderungsgrund nennen, der dir vielleicht auch jetzt so in den Sinn kam. Es ist mein volles Leben. Voller Ballast in Form von erstens Besitz und zweitens Aktivitäten. Das mit den Aktivitäten, das verstehen wir noch so, das ist relativ einfach, oder? Das ist immer so viel los. Das Hamsterrad hier in Europa dreht furchtbar schnell. Und wenn du mit deinem Kollegen einen Kaffee trinken willst und du einen Termin 3 Wochen im Voraus abmachen musst und dieser Termin dann immer noch nicht so ganz wirklich passt, dann weißt du, wovon ich spreche. Es läuft einfach viel. Das mit dem Besitz, das ist dann etwas schwieriger zu verstehen, vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, ja, ich habe doch noch gar nicht alles, ja, ich bräuchte noch, ich hätte doch noch so Wünsche und irgendwie langt es irgendwie noch nicht so ganz. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit wir damit verbringen, über Besitz nachzudenken, darüber, welches jetzt das beste Nadel ist, mit der besten Kamera, Akkuladezeit, Grafikkarte und so weiter im Herumschneuken, auf Online-Portalen herumsurfen, wo ist jetzt der günstigste Flug, das beste Ferienarrangement, auf Duty, Amazon, die Rezensionen lesen, vergleichen die Berichte und so weiter, bis du ja das beste und günstigste Angebot von den 100.000 Angeboten erwischt hast, wie viel Zeit wir damit verblättern, dann ist das schon erschreckend. Jedenfalls bei mir. Oder ganz praktisch, machen wir mal ein Beispiel anhand eines Autos. Wenn du kein Auto hast, dann musst du dieses Ding auch nicht pflegen, ist ja logisch, oder? Jetzt hast du aber ein Auto. So, jetzt sollte das mal wieder gewaschen werden, gell? Jetzt haben die Kinder da wieder hinten gebrösmelt, also muss es gesaugt werden. Mist, die Birne ist kaputt gegangen, muss ersetzt werden. Der Sommer kommt, es müssen die Reifen wieder gewechselt werden, Sommerpneu. Jetzt hat das Straßenverkehrsamt wieder einen Brief geschickt, es müsste mal wieder geprüft werden, ein Service ist sowieso dran. Besitz, den musst du unterhalten. Und das braucht Zeit. Vielleicht erinnern diese beiden Punkte, Aktivitäten und Besitz, einige von uns an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das Jesus in Matthäus 13 zuerst einer ganz großen Schar von Menschen erzählt und anschließend seinen Jüngern ausgelegt hat. Dort spricht nämlich Jesus darüber, wie all das Schöne, das Gute, das Wertvolle, all das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, aufgehen und Frucht bringen kann. Und Jesus malt uns im Matthäus-Evangelium Kapitel 13 ein Bild vor Augen von einem Sämann, der da das Saatgut auf den Acker ausstreut oder mit ganz einfachen Mitteln, der hatte noch keinen Johnny Deere oder Traktor, der konnte da nicht darüber rasseln, ganz einfach. Und auf diesem Ackerfeld, da gibt es vier verschiedene Böden. Der eine Boden, wir kennen das gut, das ist der Weg, gell? Schön verdichtet, hart festgetrampelt, da kommt kein Saatgut in die Erde, die Vögel kommen, die sagen Danke, bedienen sich, picken das Ganze weg. Erster Boden. Der zweite Boden dann, der ist felsig. Die Pflanzen, die wachsen schön heran, aber nur ganz kurz, sie haben keine tiefen Wurzeln, es scheint, es bratet die Sonne. Und sie verdorren in der glühenden Hitze. Zweiter Boden, dritter Boden, perfekt, super, genial, alles gut. Gute Erde, gut gedüngt, die Pflanzen, die wachsen heran, aber der Seich ist, mit den Pflanzen wachsen eben auch die Dornen, die Disteln. Und was passiert? Die kleinen Pflänzchen, die da wachsen, es geht nicht lange und alles wird durch die Disteln und durch die Dornen erstickt. Und wieder entsteht keine Frucht. Und dann der vierte Boden. Nur dort geschieht das, was eigentlich hätte geschehen sollen. Die Saat geht auf und bringt viel Frucht. Das Saatgut, das war überall dasselbe. Es war Gottes Wort. In seiner Kraft, in seiner Schönheit. Gottes Wort, das Leben, das Freiheit, das Wahrheit regeneriert. Es lag nicht an der Saat, sondern es liegt am Boden, das sagt Jesus. Es liegt am Boden, es liegt am Herzen des Menschen, es liegt an meinem Herzen. Jeder dieser drei Böden hat eigentlich seine eigene Tragik. Aber für mich hat der dritte Boden, der ist am tragischsten. Warum? Er ist das Schlimmste, weil er dich und mich betrifft. Und darum müssen wir da nochmals etwas genauer hinsehen. Matthäus 13, die Verse 18 bis 19. Da sagt Jesus, andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben das Wort gehört, also das bist du und ich, wir haben das Wort gehört, wir hören das Wort immer wieder in den Predigten, im Hausgeist, wir hören das Wort. Und dann kommt die Tragik. Doch dann, jetzt geschieht etwas, doch dann gewinnen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Jesus nennt hier drei Dinge, welche, wenn sie in deinem und meinem Leben die Oberhand gewinnen, sie uns die Sicht auf Jesus und unsere Beziehung zu ihm im Alltag ersticken können. Es sind Alltagssorgen, es sind die Verlockungen des Reichtums und es sind andere Begehren, Dinge, die man eben noch nicht hat, was man noch so gerne haben möchte, was man so gerne noch tun würde, was man noch nicht erlebt hat, was man nicht verpassen will und so weiter. Wenn wir das also jetzt in unsere Alltagssprache übersetzen und uns fragen, was unsere Jesus-Beziehung behindern kann und unsere Ausrichtung auf ihn am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, während der Woche eben, was unsere Beziehung zu ihm behindern kann, dann merken wir, Es ist der ganz normale Alltag. Es ist der ganz normale Alltag. Es ist der Wahnsinn des Lebens. Jesus sagt, dass wenn unser Alltag mit all dem, was halt dazugehört, wenn unser Alltag Oberhand gewinnt, es uns davon abhalten kann, geistlich zu wachsen. Und dann hindert unser vollgepackter Alltag uns daran, Frucht zu bringen. Wenn wir als Christen so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und dem Gleichen hinterherrennen wie sie, oder anders gesagt, wenn es in unserem Leben nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Größeres, nichts Wertvolleres gibt, als das, was die Menschen um uns auch haben, die Gott nicht kennen, dann nehmen diese Dinge des alltäglichen Lebens Überhand und ersticken das, was Gott in dein und mein Leben hätte hineinlegen wollen. Denn all diese Dinge, und das wissen wir, das weißt du aus eigener Erfahrung, die haben das Potenzial, mit Leichtigkeit einen Alltag so auszufüllen, dass da gar kein Platz mehr bleibt, um mich am Montag, Dienstag, Mittwoch auf Jesus auszurichten. Und dann dürfen wir irgendwie nicht ganz erstaunt sein, dass frischer Wind für meine Jesus-Beziehung eben nur ein laues Lüftchen an einem Sonntagmorgen-Gottesdienst, aber nicht mehr ist. Denn all diese Dinge, ob du sie jetzt erstrebenswert findest oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die haben letztlich keinen Wert. Sorry. Dein Haus, es ist wertlos. Deine Firma, sie wird keinen Bestand haben. Dein Auto, es geht Schrott. Facebook, Social Media, brauchst du im Himmel nicht mehr, da bist du super connected. All diese Dinge, denen Milliarden von Menschen täglich nachrennen, verlieren ihren Wert, wenn du wie ich am Freitag am Grab einer lieben Person stehst, die verstorben ist, und du merkst, du kannst nichts mitnehmen. Diese Dinge sind in sich tot. Sie generieren kein Leben in mir. Sie sind tot. Man kann nichts mitnehmen, nicht mal den eigenen Körper. Als Familie haben wir vor kurzer Zeit einen sehr schmerzhaften Verlust erlebt, der uns emotional, Naomi und mich, sehr mitgenommen hat. Als wir die schlechte Nachricht übermittelt bekamen, wurde mir von einem Augenblick auf den anderen wieder bewusst, wie endlich, wie vergänglich und wie sinnlos und nutzlos all der Schrott ist, dem ich tagtäglich nachrenne, ihn vergolde und auf einen Sockel stelle. Von einer Sekunde auf die andere wurde mir wieder bewusst, wie unwichtig das Ganze ist. Und ich bin dann ins Gant gegangen und habe versucht, das Ganze zu verarbeiten, und ich habe einen ganzen Nachmittag nur geweint. Es hat mich geschüttelt dort hinten im Gant. Und ich kann dir eines sagen. Dort hinten im Gant hatte ich dieses Größere, dieses Bessere, dieses Schönere, dieses Wertvollere in meinem Leben, welche mir Halt und Kraft gab in diesem Moment. Es war meine Jesus-Beziehung. Es war meine intime Beziehung zu Jesus, die mir in diesem Moment der Trauer Kraft gab. Nicht mein Auto, nicht das Haus, nicht die Wohnung, nicht mein Job als Pastor, meine Stellung. Nein, es war Jesus Christus allein. Es war seine Beziehung, die er zu mir pflegt. Sein Arm, den er um meine Schultern gelegt hat. Es war dieses Bessere, dieses Schönere inmitten meiner Trauer dort hinten im Gant. Was ist also zu tun? Wie können wir ein Leben leben, das inmitten aller Hektik des Alltags auf Jesus ausgerichtet ist und unsere Beziehung zu ihm Priorität hat? Ich möchte nochmal zurück zu dem Bild gehen, das Jesus verwendet hat und das ich schon da zu Beginn etwas eingeführt habe. Stell dir mal vor, Du hast einen Garten oder ein Hochbeet oder einen Blumentopf, egal, eines von, ja, zumindest auf dem Balkon einen Blumentopf, so wie ich ihn jetzt hier mitgebracht habe. Und stell dir mal vor, du hast den Garten, Hochbeet oder Blumentopf, da eine schöne Erdbeerstaude gepflanzt. Und du erwartest und hoffst, dass diese Erdbeerstaude einmal Erdbeeren hervorbringen wird, so knallrote, süße, saftige, große Erdbeeren. Hast du das Bild? Gut, so. Also, die Sonne scheint und es regnet, die Sonne scheint und es regnet, das ist halt Alltag, oder? Und jetzt bemerkst du, dass neben deiner Erdbeerstaude langsam, aber gut sichtbar, auch Disteln heranwachsen. So. Und du beobachtest das Ganze so einen, zwei, drei Tage lang. Findest du noch so spannend, oder, was da so wächst. Und plötzlich merkst du, Mann, diese blöden Disteln, die haben die ganze Pflanze einfach zugewuchert. Nichts geht mehr, tot, keine Erdbeeren, nein, da wächst nicht mehr. Die Disteln haben dieses Pflänzchen erstickt. Und nun die letzte 1000-Punkte-Frage in der Quizshow. So. Alle sind gespannt, ob der Jackpot geknackt wird. Letzte Frage. Was hättest du tun müssen, als du diese erste Distel im Garten, Hochbeet, Blumentopf entdeckt hast? Telefonjoker ist aufgebraucht. Du musst diese Frage ganz alleine beantworten. Gibt es ein helles Köpfchen in diesem Raum, der mir sagen kann, was ich hätte tun müssen? Ja, ausschließen natürlich. Raus mit diesen blöden Disteln. Klar. Weg. So. Also da nicht in die Blumenvase, gell? Aber. Natürlich, ausreißen ist doch klar. Und was tust du nun, wenn du in deinem Leben Disteln bemerkst? Wenn du feststellst, dass da Disteln heranwachsen, welche Zeitfresser sind, und du merkst, dass deine ganze Kraft, deine Zeit, deine Energie, dein Geld, dein Denken, deine Gefühle sich nur noch um die Dinge des Alltags kreisen, sodass dein Herz und dein Tag damit ausgefüllt sind und deine Beziehung zu Jesus zu ersticken drohen. Denn das ist die Frage. Um das geht es. Die Disteln in deinem Leben, die dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Die müssen nicht das letzte Wort haben, wenn du es ihnen nicht lässt. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, das mit den Erdbeeren, das habe ich so knapp verstanden, was ich da tun müsste. Wie könnte ich jetzt aber, oder wie soll ich denn die Disteln aus meinem Leben ausreißen? Ich kann dir sagen, das ist ganz einfach. Wie bei den Erdbeeren. Hey, es geht doch einfach darum zu unterscheiden, welche Blättli gehören zu den Erdbeeren und welche Blättli gehören zu den Disteln. Und dann raus mit den Disteln. Aber, obschon wir das bei den Erdbeeren irgendwie verstanden haben und wir keinen Moment zögern, die Disteln auszureißen, zögern wir doch viel zu oft in unserem Leben und in unserem Alltag, die Disteln anzupacken und auszureißen, obwohl das doch so viel wichtiger wäre. Es liegt eigentlich sehr auf der Hand, wenn du mehr Frucht in deinem Leben willst, wenn du mehr Erdbeeren willst, dann musst du auch schauen, dass du weniger Disteln hast. Und wenn du mehr geistliches Wachstum und einen Schub für deine Jesus-Beziehung dir erwünschst, dann musst du schauen, dass dein Alltag nicht mit Dingen wie Sorgen, Besitz, Begehren voll ist, so wie es Jesus im Gleichnis aus Matthäus Kapitel 13 nennt. Ganz einfach. Und ich kann dir sagen, dafür zu sorgen, dass dein Alltag nicht zu voll ist, so dass du gar keine Zeit mehr hast, Beziehung mit Jesus zu leben, das kann dir niemand abnehmen. Und diese Zeit, sich zu nehmen, das wird auch nicht durch mehr Gebet entstehen. So, bitte, 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 Herr, schenk mir mehr Zeit. Das wird nicht durch ein Wunder geschehen. Das ist deine Verantwortung. Und diese Verantwortung, die wird nicht dein Ehepartner oder dein Kollege übernehmen, das wird auch die Gemeinde dir nicht abnehmen können. Schon gar nicht Lukas, ich, wir Pastoren, das geht nicht. Es ist deine Verantwortung im Alltag. Wir sollten hier noch etwas genauer hinschauen, denn ich glaube, dass uns zwei Dinge die Sicht auf dieses Gleichnis versperren. Es ist einerseits ein zu enges Verständnis von Disteln und andererseits ein zu enges Verständnis von Frucht. Was sind eigentlich Disteln? Hast du dir das schon mal überlegt? Für mich sind Disteln diese Dinger, die, wenn ich sie ausreiße, mir die Finger zerpieksen. Oder? Das sind Disteln. Das ist aber eben nur die halbe Wahrheit. Disteln, die kann man auch essen. Hast du gewusst? Musst du mal in die Alpen gehen, da die Silberdisteln, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber die sind im Fall noch lecker, da musst du Schweizer Taschenmesser dabei haben, dann rapschst du da diese Fäden weg und dann kommt der Distelapfel zum Vorschein, der kannst du essen, musst du mal ausprobieren, ist super lecker. Und wenn man dann im Internet mal schaut und unter Disteln sucht, für was die alles gut sein soll, dann staunt man nicht schlecht. Pass mal auf. Die Distel ist ein wertvolles Heilmittel. Sie schützt und regeneriert vor allem die Leber, soll aber auch helfen bei Allergien, Darmbeschwerden, Gallenstauungen, Hepatitis, Krampfadern, Magenbeschwerden, Migräne, Reisekrankheit, Sehkrankheit, Schwindel, Unterschenkelgeschwüren, Vergiftungen und Warzen. Die Distel, die ist ein Allerheilmittel. Fehlt nur noch für Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie, gell? Ihr kennt diesen Spruch, ich kann ihn nicht. Arzt oder Apotheker geht am Schluss noch. Also, diese Disteln, die deine Erdbeeren zerstören, die sind eben gar nicht so schlecht und böse und grausam. Die können dann auch ganz positiv wahrgenommen werden. Je nach Betrachter. Ob eine Distel als Heilkraut oder Unkraut wahrgenommen wird, weißt du, wer das definiert? Der Gärtner. Der Gärtner. Weil es kommt ganz darauf an, was er pflanzen wollte. Wenn er ein Erdbeerenfeld pflanzen wollte, dann wird er die Distel als Unkraut wahrnehmen und sie ausreißen, egal wie gut sie als Heilmittel durchgehen würde. Warum? Weil Disteln im Erdbeerfeld Unkraut ist, Unkraut selber keine Frucht hervorbringt und Unkraut die anderen Pflanzen davon hindern, Frucht zu bringen. Doch wenn wir keine Vorstellung davon haben, was denn Frucht ist, und das ist eben das zweite Problem, dann sehen für uns ein paar Distelblümchen im Garten eben schon nach einem beneidenswerten und vollen Leben aus. Und das auch bei uns Christen. Boah, hätte er sich jetzt ein tolles Haus bauen können. He? Lecker, cooler Schlitten, der er fährt. Gute, tolle, teure Ferien, die er sich geleistet hat. Diese Distelblümchen im Lebensgarten sehen für uns schon beneidenswert schön aus, weil wir nicht mehr wissen, was ein volles Leben ist. Weil wir nicht mehr wissen, was Frucht im Leben eigentlich ist. Wir haben so lange keine Erdbeeren mehr gesehen, geschweige denn sie gepflückt und selber gegessen, dass wir uns mit den Blümchen und Disteln in unserem Lebensgarten zufrieden geben. Und wenn wir beim Bild bleiben und unser Leben als Erdbeerfeld sehen, auf dem Jesus Erdbeeren gepflanzt hat, saftig, süße Erdbeeren heranwachsen sollen, ja, dann sind die Verlockungen, die Jesus in Matthäus 13 in diesem Beispiel nennt, obwohl sie schön aussehen, letztlich nur Unkraut. Unkraut, die dein geistliches Wachstum ersticken können, wenn du ihnen zu viel Raum gibst. Und jetzt pass mal auf. Der Gärtner dieser Welt sagt, ein volles Leben mit Aktivitäten und Besitz, das ist Heilkraut. Das sagt der Gärtner dieser Welt. Aber weißt du, was der Gärtner Jesus sagt? Es ist Unkraut und es verhindert deine Frucht. Und das bringt uns jetzt zur zweiten Frage, was ist denn eigentlich Frucht? Was könnte gemeint sein, wenn Frucht im Leben eines Christen auf deinem Lebensacker entstehen soll. Frucht, das ist ja ein Bild, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das Bild vom Weinstock. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Diejenigen, die Frucht bringen, der wird der Vater beschneiden, dass sie noch mehr Frucht bringen. Der Baum, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden und so weiter. Frucht, Frucht, Frucht. Da gibt es so viel Frucht, da kannst du ein ganzes Birkenmüsli für die Gemeinde machen. Frucht. So. Aber was ist jetzt eben Frucht im Leben eines Christen? Ist es, wenn sich Menschen um dich herum bekehren? Ist es, wenn du Menschen die Hände auflegst und sie gesund werden? Ist es, wenn Menschen in dieser Gemeinde durch meine Predigten zum Glauben kommen und die Gemeinde wächst? Wenn das allein Frucht wäre, dann wäre ich ein fruchtloser Mann. Du vielleicht auch. Aber wenn wir genauer hinschauen und vorerst beim Bild unserer Erdbeeren bleiben, dann ist eigentlich sehr einleuchtend, was mit Frucht gemeint ist. Es ist etwas, was andere Menschen nährt. Gut, Erdbeeren, die nähren jetzt nicht wirklich, oder? Die erfreuen uns, die erfreuen den Gaumen. Darum habe ich da das Bild der Kartoffel noch hingetan. Die Kartoffel, die hat auch was mit Erde zu tun, die nährt dann. So. Wenn also das, was Gott in mein Leben gelegt hat, aufgeht und heranreift und zur Frucht kommt, dann sind das Dinge, die andere Menschen nähren können. Paulus hilft uns in Galater 5 ja auf die Sprünge, was mit Frucht im Leben eines Christen gemeint ist und die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringen kann. Es sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind 9 Eigenschaften, weißt du was? Das sind nicht 9 verschiedene Früchte. Das ist eine Frucht, sagt Paulus. Es ist die eine einzige Frucht, die quasi 9 Vitamine enthält. Und diese 9 Vitamine der einen Frucht, das sind 9 Begriffe der Frucht des Geistes, hast du gemerkt, die kommen nicht in erster Linie mir zugute, sondern den anderen. Schau mal, Liebe. Ja, ich kann mich schon selber lieben, kein Problem. Aber die Liebe ist auf den anderen, auf mein Gegenüber ausgerichtet. Freundlichkeit, Güte zu mir selber? Nein, eigentlich im Umgang mit meinen Mitmenschen. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und auch die anderen Begriffe, die kommen zwar schon mir, aber in erster Linie meinen Mitmenschen zugute. Gott will durch die Frucht, die er in deinem Leben wachsen lässt, andere Menschen nähren. Und jetzt wird auch klar, warum Jesus so viel Wert auf Frucht in unserem Leben legt. Und warum auch diese Geschichte, dieses Gleichnis vom dritten Ackerboden so tragisch ist, sollte in unserem Leben das heranwachsende Pflänzchen unserer Jesus-Beziehung erstickt werden und somit Frucht ausbleiben. Die Frucht, die Gott in dir wachsen lassen will, ist dazu bestimmt, dass sie andere nährt. Dass diese Frucht die Menschen in deinem Alltag um dich herum, in deinem Job, in deinen Beziehungen, in deiner Familie nährt, auferbaut, ermutigt, wiederherstellt. Und niemand kann das deinem Umfeld geben als nur du alleine. Nur du alleine als Kind Gottes. Warum? Weil Menschen, die Gott nicht kennen, diese Frucht nicht haben, nicht geben können. Weil sie durch den Heiligen Geist in das Leben der Gotteskinder hineingepflanzt und herangereift ist. Und nun wird auch klar, warum Disteln und Blümchen nicht ausreichen, ihr Lieben. Warum? Weil du davon nicht satt wirst. Du wirst von Disteln und Blümchen nicht satt und die Menschen um dich herum auch nicht, die Gott eigentlich durch dich und die Frucht in deinem Leben nähren will. Und gerade deshalb können wir es uns schlichtwegs nicht leisten, die Disteln in unserem Leben einfach stehen zu lassen. Wir können es uns nicht leisten, selbst wenn es uns einiges kostet, sie auszureißen. Und das Schöne ist, das Ermutigende, es ist nicht zu spät. Egal, ob du 26, 46, 96 oder 106 Jahre alt bist, es ist nicht zu spät. Wir dürfen mit der Hilfe von Jesus Christus diese Disteln in unserem Leben anpacken. Und wenn du Disteln in deinem Leben entfernen willst und deinen Lebensacker freimachen willst für Frucht in deinem Alltag, dann haben wir dir im Verlauf dieser Predigtserie Frischer Wind für deine Jesus-Beziehung ein paar ganz gute Ansätze, die mehr als nur gute Tipps sind, sondern sie sind bewährte Unkrautentferner, die sich in den vergangenen 2000 Jahren Kirchengeschichte sehr gut bewährt haben. Und ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz, in aller Kürze, eine Übersicht über die wichtigsten Unkrautentferner geben. Ich nenne sie mal ganz bewusst geistliche Übungen, nicht erschrecken, denn sie sind das Fundament eines jeden Jesus-Nachfolgers. Und sie werden uns helfen, unseren Alltag mehr auf Jesus auszurichten und geistlich zu wachsen. Und wir werden im Verlauf dieser Predigtserie noch ein paar ganz tolle Impulse zu einigen dieser Stichworte hören dürfen. Bibellese. Mich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Wir haben das von Ivano an den Intensivtagen gehört. Gottes Wort, es reinigt uns. Es führt mich in die Freiheit. Es gibt mir neue Impulse. Gott spricht zu sein Wort. Gebet, reden mit Gott, das A und O einer gesunden Jesusbeziehung. Stille. Fasten. Gemeinschaft mit anderen Christen. Dankbarkeit. Anbetung, Lobpreis, das ist mehr als Musik. Anbetung ist eine Lebenshaltung. Den Zehnten geben, auch eine geistliche Übung, wo ich ganz bewusst meine finanziellen Möglichkeiten einschränke, ja quasi etwas da abzwacke und dafür die Erfahrung gewinne, dass Gott mich versorgt. Hat es dir schon mal an Brot, Butter und Milch gemangelt? Eine geistliche Übung. Geistliche Übungen, Unkraut entfernen für Menschen, welche die Disteln aus ihrem Leben entfernen wollen und die Frucht des Heiligen Geistes in ihrem Leben wachsen sehen wollen. Und schau, so wie du nicht über Nacht von einem zugewucherten Erdbeerfeld zu einer prall gefüllten Erdbeerstaude wirst, so ist es klar, dass du auch nicht von einem Tag auf den anderen deinen Alltag auf den Kopf stellen kannst und von 0 auf 100 einen geistlichen Wachstumsschub erleben wirst. Das ist klar. Es braucht kleine Schritte. Es braucht kleine geistliche Trainingseinheiten im Alltag. Als ich als Teenager auf der Lauchenalp im Wallis Snowboarden war, da hat mich ein Skifahrer abgeschossen. Und ich landete mit gestrecktem Arm im Schnee. Das hatte zur Folge, dass sich die Pfanne, diese Gelenkpfanne, zersplittert hat, mein Ellbogen wurde ausgerenkt, alle Bänder sind gerissen, der Arm wurde verdreht und er hat da gegen oben gewunken. Nach dem Spitalaufenthalt bekam ich dann eine Schiene, so eine angewinkelte Schiene, ich musste die mehrere Monate tragen, ich konnte die zwar abnehmen, aber die war so angewinkelt. Nach mehreren Monaten, als die Wunde zugeheilt war und alles abgeheilt war, habe ich die Schiene abgenommen und da war nur noch Haut und Knochen. Ich hatte keine Muskeln mehr und dann ging es natürlich in die Physiotherapie. Etwa ein halbes Jahr, Woche für Woche. Und der Physiotherapeut, der hat mir 100 Gramm Hanteln gegeben. 100 Gramm Hanteln, dass ich da meinen Arm wieder trainiere. Und er hat jedes Mal meinen Arm um ein paar Zentimeter gestreckt. Das war brutal schmerzhaft, weil die Bänder, die haben sich zurückgezogen, oder? Ich konnte meinen Arm gar nicht mehr strecken, weil die Bänder zurückgegangen waren. Und ich kann dir sagen, das hat mich sowas von genervt. Tag für Tag, ich als Mann, Teenager, und ich stemme 100 Gramm Hanteln. Und ich mache so blöde, mühsame, kleine Übungen jeden Tag. Aber weißt du was? Es hat genützt. Es hat genützt. Ich habe gemerkt, mit diesen blöden, kleinen, doofen Übungen, die ich Tag für Tag mache, kann ich meinen Arm immer wie weiter strecken. Und es kam der Tag, dass mein Arm wieder kraftvoll regeneriert und wiederhergestellt war. Es hat ein Dranbleiben an diesen kleinen, doofen Übungen gebraucht. Es hat nicht mehr Gebet gebraucht. Es hat auch kein Wunder gebraucht. Es hat kleine Übungen im Alltag gebraucht, kleine Änderungen in meinem Tagesablauf, wo ich bewusst meinen Arm trainiert habe, kleine Trainingseinheiten. Und mein Arm ist gesund. Halleluja. Kleine unscheinbare geistliche Übungen im Alltag sind das Fundament einer jeden Jesus-Beziehung, weil sie uns geistlich fit halten und unser Leben auf Jesus ausrichten. Ich möchte den Bogen schließen und nochmals kurz auf die Statistik zurückkommen, welche ich ganz zu Beginn der Predigt erwähnt habe, wo wir gehört haben, dass 80% der Christen, die mehr oder weniger regelmäßig in eine Gemeinde gehen, kein geistliches Wachstum im Alltag erleben und für sie ihre Jesus-Beziehung keine Priorität hat. Aber ich kann euch sagen, mindestens so tragisch finde ich die Untersuchung von den amerikanischen Pfingstlern. Und wir sind auch Pfingstler. Die haben eine Untersuchung gemacht und herausgefunden, dass 10%, vielleicht ist bei uns der Wert etwas anders, aber dass 10% oder nur 10% der Christen in ihrem Alltag geistliche Übungen eingebaut haben. Das bedeutet, dass von denen, die sagen, ja, ich will geistliches Wachstum erleben, ich will frischen Wind in meiner Jesusbeziehung im Alltag erleben, was schon wenige sind, nur 20% von denen hat nur die Hälfte eine Ahnung davon, wie das überhaupt geschehen kann. Hey, und liebe Geschwister, das müssen wir ändern. Das müssen wir dringend ändern. Und darum auch diese Predigserie, frischer Wind für deine, für meine Jesusbeziehung. Denn frischer Wind wird es nicht geben. Es wird keinen frischen Wind in deinem Alltag geben, wenn du das nur von der kurzen Zeit im Gottesdienst oder in der Hauszelle erwartest. Frischer Wind, das entsteht im Alltag. Es entsteht im Alltag. Es entsteht durch kleine geistliche Übungen, im Überdenken meines Tagesablaufs. Und es entsteht da, wo ich ganz bewusst hinschaue und die Dissen, die Zeitfresser in meinem Leben anfange auszureißen und Platz schaffe, dass der Heilige Geist die Frucht, die er bewirken will, in deinem Leben wachsen lässt. Wir werden jetzt eine kurze Zeit der Stille haben. Kurze Zeit des Gebets. Und ich möchte dich auffordern und bitten, Gott zu fragen, wie es um dein Herz steht. Frag Gott, Vater, was wächst da eigentlich? Was ist da am Wachsen? Und wie beurteilst du das als Gärtner? Wie siehst du die Dinge in meinem Alltag? Sind da Disteln? Ist da Frucht? Jesus Christus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie es um mein Herz steht, was da wächst. Bitte zeig du mir, wie es du als Gärtner beurteilst. Nicht wie ich, wo ich finde, ja, diese Blümchen, diese Dissen, die sehen ja ganz nett und schön aus, das reicht mir. Nein. Siehst du es? Und zeig du mir, ob da in meinem Leben etwas am Absterben ist, durch diese Test. Etwas am Absterben ist, das du eigentlich hättest wachsen lassen wollen. Vater, wir brauchen deine Sicht auf unsere Leben. Wir brauchen deine Sicht auf unseren Alltag. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Wir brauchen die Hilfe deines Heiligen Geistes, welche die Frucht in unserem Leben zur Reife bringt. Der es vermag, aus meinem und deinem Leben Frucht hervorzubringen. Und ich möchte uns allen, ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Der Heilige Geist, der kann und der will aus deinem Leben Frucht hervorbringen. Er will durch dein Leben andere Menschen nähren. Er kann das. Und er will es. Und es soll geschehen.
Dachtest du an?